lange Hörner, spitze Zähne, zottelige Gewänder.
Es ist wieder Krampuszeit in Tirol.
In dieser Folge finden wir heraus, wie es sich anfühlt, im Krampuskostüm zu stecken, wie sich Perchten, Bärsten und Krampusse unterscheiden
und was eine moderne Krampusmaske besonders furchteinflößend macht.
Los geht's! Hörausflüge, der Tiroler Reisepodcast. Ich muss ja zugeben, um den 5. Dezember, da halte ich mich eher daheim auf, Klaus. Wie haltest du es mit den Krampusläufen in
Tirol?
Ja,
man kann sagen, da scheiden sich die Geister.
Stimmt.
Also ich bin schon ein bisschen ein Krampus-Fan, muss ich sagen.
Du? Ja, eben gar nicht. Also ich grusel mich schon, wenn ich ein Foto sehe von den Krampussen. Und wenn sie dann so auf der Straße irgendwie ganz unschuldig irgendwo hin zu ihren Läufen marschieren, dann muss ich sagen, da bin ich schon gern wieder auf dem Heimweg.
Aber wie läuft der Brauch bei dir daheim in Fomp ab?
Ja, ich eben, war schon 20 Jahre nicht mehr dabei, gleich. Aber die Gruppe überlegt sich, also die Krampusse, die kommen mit ihren Zottelgewändern, mit den langen Hörnern, mit den gruseligen Masken und dann gibt's ganz, ganz arge Musik, so Filmmusik-Style, ganz dramatisch und Lichter und Nebel und dann führen die so eine Art Tanz auf und schauen ein bisschen böse und dumm, obwohl sie es gar nicht müssen. Die Masken schauen irgendwie böse und dumm. Ja, und dann ist auch wieder gut.
Okay, aber es gibt jetzt keine Schläge oder so?
Nein, man fürchtet sich einfach vor dem Anblick.
Bei uns ist es ja voll interessant eigentlich. Also ich kann mich erinnern, als Kind, wenn die Schule aus war, dann hat man schon die Trommeln gehört. Weil das sind die sogenannten Bärsteln, das ist eigentlich so eine Mischung aus verschiedenen Bräuchen, das hören wir dann später noch. Und die haben so ganz, ganz dicke Maisbratschengewänder und haben so alte, ausrangierte Benzintanks und auf denen trommeln sie. Und jetzt, das an sich wäre ja eigentlich nicht furchteinflößend, das ist einfach nur beeindruckend, aber die haben sozusagen ihre Assistenten dabei und das sind die Läufer. Das sind wirklich so Krampusteufel und die machen einen Schwarz mit Ruß. Und eine Hexe, das ist so quasi der Showmaster der ganzen Gruppe, die ist da auch noch dabei. Und inzwischen ist es so, dass die eigentlich nur noch am Trommeln interessiert sind. Also da gibt es einen großen Hexentanz, wo alle Gruppen zusammenkommen, zum Beispiel in Rattenberg. Das ist ganz, ganz romantisch. Na, romantisch ist das falsche Wort. Ganz beeindruckend, weil es einfach so...
Mystisch vielleicht?
Ja, mystisch, ja. Genau, in dieser mittelalterlichen Stadt. Und dann gibt es diesen Hexentanz und die machen so einen Kreis und jeder trommelt, die trommeln ihre Rhythmen und es ist einfach schon cool und eigentlich nicht furchteinflößend. Also zum Beispiel meinem Sohn hat es von klein auf irgendwie getaugt.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und über diesen Brauch wollen wir in dieser Folge mehr herausfinden.
Ich habe jemanden eingeladen, den Matthias, und der hat schon ganz viele von diesen Rollen durch. Also er war schon Bärstel, sozusagen einer von diesen dicken, großen. Er war schon Läufer und er war auch schon die Hex. Also hören wir rein, was er zu sagen hat.
Naja, Bärstel ist bei uns eigentlich gang und gäbe, seit man klein ist, sieht man das. Also wenn man ein kleiner Junge ist und sich nicht ganz richtig aufführt, dann kommen immer die Drohung, die Bärstel holen die dann schon. Dann ist man relativ brav gewesen.
Und das heißt, das hat dich motiviert, einfach, dass du mal mitmachst bei sowas?
Na, wie soll ich es erklären? Also mit 5, 6, 7 Jahren ist man so, dass man anfängt, ein bisschen die Bärstel zu tratzen. Also wirft man mit Schneebälle oder irgendwas, bis man gefangen wird. Und vor allem auch schwarz gemacht wird dann. Und irgendwann wird man geerst und denkt sich, da will man eigentlich mitmachen. Und in dem Fall ist es glücklich ergeben, weil andere Gruppen oder andere Leute in meinem Alter eine Gruppe gestartet haben. Und die haben mich mitgenommen, zum ersten Mal als Läufer 2001.
Das heißt, wie alt warst du da?
Da war ich tatsächlich so 17.
Mhm. Ja, also ist das sowas, was schon eher Jugendliche machen oder junge Männer?
Ja, also man fängt natürlich mit 13, 14 das Interesse an, aber bis es zustande kommt, dass man sich zusammenfügt und das ist unglaublich viel Arbeit, 3 Monate davor. Bis man dann so weit ist, dass man wirklich das beieinander hat, dauert einige Jahre.
Mhm. Ja. Und jetzt, viele kennen vielleicht den Krampusbrauch, wie das halt woanders ist, so diese Feldteufel, die mit der Rute hauen oder was. Kannst du mal kurz erklären, wie ist denn das in deiner Region, also Rattenberg, Brixlegg, Alpachtal?
In meiner Region läuft es so, dass es eigentlich aus Flietschen vom Maiskolben, also die Blätter vom Maiskolben, sind Bündel gemacht, sondern diese Bündel sind auf eine Hose aufgenäht worden, beziehungsweise auf eine Jacke. Das unterscheidet sich vom Fell komplett. Über die Jahre hat man dann Fellteufel dazugenommen, weil wir so breite Kostüme gehabt haben, dass wir sie nicht mehr bewegen können. Also hat man irgendjemanden gebraucht, der uns anzieht und auszieht. So ein Maisflietschen hat ungefähr 30 cm. Und die wird rund um die Hosen umgenäht, also im Kreis aufwärts. Also ist man dann schon so ein Meter breit auf einmal und das Gewand kriegt immer mehr Gewicht. Also ist man so, wie soll man das beschreiben? So ein großer Knödel, der sich nicht bewegen kann. Wir haben eine Maske noch auf und wir haben noch einen Tank vom Auto zum Trommeln.
Mhm. Was wird da getrommelt?
Das sind spezielle Takte, die eigentlich traditionell gewesen sind. Und man hat sie dann erweitert oder wieder zurück. Aber es ist eigentlich immer ein Marsch.
Du hast gerade beschrieben, dass sich die Bärsteln nicht richtig bewegen können, weil sie in diesen riesigen, selber gemachten Kostümen drinnen stecken. Ist das der Grund, dass du dich als Kind nicht gefürchtet hast, weil du gerade erklärt hast, du hast da Schneebälle geworfen? Also bei uns, die Teufel, da wird man eigentlich niemanden tratzen.
Ah, okay. Nein, wir haben schon so einen Zaun und eine gewisse Distanz gehabt und einen Ausweg. Also nein, die Furcht ist, glaube ich, das heute noch da. Mhm. Ja, die Furcht ist halt noch da.
Du fürchtest dich vor die Krampus, obwohl du selber einer bist?
Ja, bestimmt. Ja.
Oder weil du einer bist?
Oder weil, nein, das würde ich so nicht beschreiben, aber die Bewegung oder die Gestalten, wie sie sich bewegen, ist furchteinflößend, auch für mich noch.
Und jetzt steckt ja auch wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Ich glaube, die Leute treffen sich ja schon im Herbst und fangen dann an, die Kostüme zu nähen und so weiter. Führ uns da mal bitte kurz durch, wie ist denn das, so die ganze Vorbereitung, bis es dann wirklich soweit ist am 5. und 6. Dezember?
Okay, danke Klaus. Ich glaube, das ist das Schlagwort, warum das Bärteln eigentlich so toll ist. Ja? Weil man trifft sich dreimal die Woche am Abend, um diese Kostüme vorzubereiten. Und es ist in Geld gar nicht zu rechnen, Arbeitsstunden gar nicht zu rechnen, unbezahlbar. Und in dieser Zeit, von manchmal schon im September beginnend, trifft man sich mit Leuten, die man eigentlich unter mir gar nicht so oft trifft. Und so entstehen Spannungen und Reibungen, aber auch ein Zusammenhalt. Und die Vorfreude wird immer stärker und stärker und stärker. Bis zu dem Punkt am 4. Dezember, wo man in ein Lager einzieht. Also man schlaft alle gemeinsam an einem Platz, weil man ja schwarz und dreckig ist, würde niemand nach Hause gehen. Und an dem Abend ist jeder so in seiner Vorfreude, dass er oft einmal über die Stränge schlägt, dass es am 5. am Mittag, wo es dann losgehen soll, eigentlich gar nicht so toll ist. Man zieht es dann durch, der 6. ist dann ein bisschen einfacher, der 6. Abend ist dann der Ausklang und am 7. in der Früh wacht man auf und fragt sich, boah, warum mache ich das eigentlich? Das mache ich nie wieder. Und im Jahr darauf geht's schon im August wieder los. Wow, jetzt geht's dann wieder los.
Ja, das sagt Matthias, einer von den vielen Bärsteln aus dem Tiroler Unterinntal.
Weil es sind ja eigentlich nur einige wenige Orte, wo es diesen Brauch in dieser Form gibt. Und sogar dort gibt es dann wieder große Unterschiede. Also die einen machen es ganz traditionell, gehen von Haus zu Haus und die anderen stellen mehr so ein bisschen die Show in den Vordergrund.
Und nicht zu verwechseln sind die Bärsteln ja eigentlich auch mit den Perchten, die es zum Beispiel auch in Bayern gibt. Und ja, was ist jetzt eigentlich der Unterschied?
Ui, jetzt wird es wirklich kompliziert.
Und weil wir das selber gar nicht so genau erklären können, haben wir einen Historiker gefragt, den Georg Neuhauser.
Die Bärstel, wie man bei uns im Unterinntal zum Beispiel sagt, sind eigentlich eher, wenn wir jetzt gerade so den Raum Gramsach, Bratenbach oder auch Brixlig und so weiter uns vorstellen, sind sie eher mit dem Teufel zu vergleichen. Auch datumsmäßig sind sie ja am 5. und 6. Dezember in erster Linie unterwegs, während hingegen die Berchten, die ja eigentlich dann eine positiv besetzte Figur sind, die sind dann am 5. und 6. Januar unterwegs und unterscheiden sich da ganz klar auch von ihren Funktionen und Aufgaben. Während die Bärstel eher eben als Verkörperung des Bösen gesehen werden, als Wettbegleiter mit Nikolaus, um dann auch dementsprechend das Weltbild der Menschen, vor allem in den vergangenen Jahrhunderten, ganz klar darzustellen, nämlich mit Böse auf der einen Seite und Gut, weil er hat ja auch einen Engel mit dabei, der Nikolaus, ist es bei den Bärchten eher so, dass es wirklich ganz konkret darum geht, das Böse und das Schlechte vom letzten Jahr hinter sich zu lassen und eben das Glückliche und Gute für das neue Jahr willkommen zu heißen.
Bevor wir zum Campus und zum Nikolaus gehen, den sich wahrscheinlich viele vorstellen können, was sind denn diese Berchten, dieser uralte Brauch, der, glaube ich, im ganzen Alpenraum verbreitet ist?
Ob er jetzt wirklich tatsächlich im ganzen Alpenraum verbreitet ist, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also auf alle Fälle im Bayerischen und in großen Teilen Tirols und auch teilweise noch in Teilen der Schweiz verbreitet. Und es ist eigentlich eine Frauenfigur. Das heißt, am 5. Januar gehen als Frauen verkleidete Männer oder in der Zwischenzeit auch tatsächlich Frauen in die Häuser um, wie beispielsweise im Alpbachtal, wie wir schon gesagt haben, mit einem Besen bewaffnet, mit einem Reisigbesen bewaffnet, alles hinauszukehren, was letztes Jahr nicht gut war, um Platz zu machen für das Glück eben des kommenden Jahres. Und ich glaube, man kann das schon ganz gut damit verbinden, auch mit den Gegebenheiten der vergangenen Jahrhunderte im Sinne von der Winter war natürlich eine beschwerliche Zeit. Auf der einen Seite zwar nicht sehr arbeitsintensiv, aber natürlich auch eine Zeit der Bedrohung im Sinne von reichen die Vorräte, ist es so kalt, dass man zum Beispiel auch bestimmte Wege dann nicht mehr bestreiten kann etc. Und somit war der Winter mit Sicherheit etwas Bedrohliches, Gefährliches. Und diese Wintergeister dann auch zu vertreiben, das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum es diesen Brauch dann gegeben hat und gab. Wie lange allerdings zurückgeht, das können wir eigentlich überhaupt nicht wirklich nachvollziehen.
Wie kommt jetzt der Krampus ins Spiel zum Nikolaus dazu?
Der Krampus ist eben tatsächlich, glaube ich, einfach die Verkörperung dieser Wertehaltung für Böse. Eben der Engel auf der einen Seite das Gute und der Nikolaus hat ja, wie wir wissen, Geschenke mit dabei. Und der Krampus ist für diejenigen dann geeignet, die nicht brav waren. Die nimmt der Krampus dann mit, während hingegen der Engel bestätigt, dass dieses Kind zum Beispiel brav war und somit kriegt es vom Nikolaus ein Geschenk. Und der heilige Nikolaus, nicht umsonst, hat er auch diese Kugeln in der Hand. Also der war ja eher so der Geschenkeverteiler.
Und wie erklärst jetzt du dir das? Warum haben wir inzwischen nicht Engelaufläufe, sondern Krampusläufe in Tirol?
Ja, weil natürlich das Böse wahrscheinlich schon oft einmal etwas eine größere Faszination ausübt als das Gute. Und man hat halt dann mit den Masken und so, wo man ja nicht erkannt wird, ein bisschen auch einen Freischein, vielleicht auch das eine oder andere zu tun, was man sonst nicht tun sollte.
Jetzt hat man den Eindruck, dass jetzt auch gerade so im Raum Innsbruck und so weiter, da ist auch diese Metal-Kultur irgendwie ganz, ganz wichtig, so für die Campusgruppen. Also die ziehen da ein mit Feuerwerk und keine Ahnung, und Rammstein läuft zum Beispiel. Und ich glaube, du bist ja selber auch Musiker. Vielleicht kannst du uns auch diesen Bezug herstellen, sozusagen von dieser Heavy-Metal-Kultur zum Campus.
Das ist relativ einfach nachvollziehbar, weil gerade diese ersten Heavy-Metal-Bands, die ja diese Musikrichtung erschaffen haben, siehe Black Sabbath beispielsweise, die haben natürlich sehr damit gespielt, dieses Dämonische in ihren Artworks, in dementsprechend ihren Outfits und auch bei den Texten zu verherrlichen, um einfach auch ein Tabu zu brechen. Man ist einfach aufgefallen damit. Und das natürlich lässt sich dann mit Teufel und mit Dämonen und so weiter viel besser verbinden, als zum Beispiel, ich würde jetzt da, keine Ahnung, Scheibidei-Widubidei vor den Meierhofen auflegen, nicht? Und somit hat man mit Sicherheit hier diesen Weg gewählt.
Wie erklärst du dir das, dass wir immer noch so fasziniert sind von diesen Gestalten?
Naja, weil eben klarerweise aufgrund, und das muss man ganz klar sagen, die Alpen waren, auch wenn es immer ein sehr wichtiges Durchzugsgebiet waren, aber so die abgeschotteten Seitentäler, die haben natürlich sehr wenig von der Außenwelt mitbekommen. So Strömungen wie die Aufklärung oder dann dementsprechend natürlich generell diese Naturwissenschaften, die kommen erst sehr spät in diese Bereiche hinein und somit halten sich dort viel länger diese mythischen Wesen. Und wie gesagt, man hat halt wirklich ganz bewusst versucht, sich mit solchen Wesen Phänomene zu erklären, wo man sonst nicht gewusst hat, wo könnte das herkommen. Und das ist ja auch spannend, wenn man sich heute Sendungen anschaut oder Serien wie Game of Thrones oder auch Herr der Ringe etc., werden so viele dieser Sagen und Mythen aus der Vergangenheit hier vereint. Und zum gewissen Grad muss man sich schon einfach vorstellen, dass die Menschen noch vor 150 Jahren mit solchen Sagengestalten nicht gehadert haben im Sinne, gibt es die oder gibt es die nicht, sondern es war ganz klar, dass es sie gibt.
Ja, das sagt der Historiker Georg Neuhauser. Und viele weitere interessante und kuriose Fakten rund um die Krampusse hat wie immer unsere Gors, die alles weiß.
Wie lange es den Krampusbrauch schon gibt, kann man halt nicht genau sagen. Es fehlen halt einfach die Aufzeichnungen. Aber ganz gleich, wie lange Krampus und Berchten schon durch die Tiroler Nächte ziehen und warum sie das tun, man kann in jedem Fall sagen, dass das ein Brauch ist, der lebt. Ich meine, so ein bisschen Adrenalin hat ja auch was Belebendes. Aber das meine ich jetzt eigentlich gar nicht. Es ist halt einfach so, dass die Tradition nicht so starr ist, dass sie sich nicht auch ein bisschen weiterentwickeln darf. Deswegen haben viele Tiroler Gemeinden auch ihre ganz eigenen Krampus- und Berchtbräuche. In Osttirol zum Beispiel messen sich die Krampus mit den Zuschauern beim Tischzeuchen. Da geht's teilweise echt wild zu und so mancher hat seine Winterjacken gleich mehr zum Flicken heimgebracht. Auch in Tarents kann's im Gewand an den Kragen gehen. Dort wird nämlich nur gekost, also der Besucher im Gesicht eingeschwärzt. Ob das jetzt besser ist wie früher, wo es nur die Krampuskarten gegeben hat, ist schwer zu beurteilen. Die waren vor ein paar Jahrzehnten voll modern und sind oft anonym verschickt worden. Vor heimliche Verehrer oder als fieser Streich. Die Motive waren oft anzüglich, manchmal gruselig, aber fast alleweil mit gemeinen Sprüchen. Wirklich wichtig war aber, was auf der Karte selber gestanden ist. Da haben die Absender nämlich angeben können, wie sehr die Empfänger vom Überbringer bestraft, also eigentlich geschlagen, werden sollten. Da hat man Anfang Dezember sicher oft so getan, als wäre man nicht daheim. Und eins will ich noch abschließend sagen. So raus bei den verschiedenen Umzügen auch zugehen mag, an die restlichen 364 Tage engagieren sich ganz viele Krampusvereine auch sozial. Der Krampus ist im Grunde seines Herzens halt doch ein Guter.
Ja, das war die Gors, die als was. 365 Tage im Jahr laufen zum Glück in Tirol keine Krampus herum. Aber einer, der sich sehr viel das ganze Jahr über mit dem Krampus beschäftigt, ist Miguel Walch aus Tarrenz. Er ist Maskenschnitzer.
Weil die Masken, man sagt auch die Larven, sind ja schon eigentlich das wichtigste Element von so einem Krampuskostüm. Und wir haben bei unserem Gespräch mitgekriegt, dass sie da wahnsinnig viel entwickelt hat in den letzten 20 Jahren. Also von so ursprünglichen grob geschnitzten Holzmasken zu ganz feinen, detaillierten, so irgendwie fast an Horrorfilme angelehnte Masken.
Ja, er hat mir erklärt, richtig furchteinflößend wird's, wenn eben die Anatomie, wenn die eigentlich möglichst menschlich ausschauen. Also er macht keine Fratzen, er macht so sehr menschenähnliche Masken und ich kann bestätigen, die schauen wirklich sehr gruselig aus. Ich habe ihn in seiner Werkstatt in Tarrenz besucht und wollte mal wissen, wie es dazu gekommen ist, dass er Masken schnitzt. Er hat eigentlich einen Studienabschluss und trotzdem widmet er sich seit 20 Jahren den Krampusmasken. Wir sind jetzt hier in deiner Werkstatt in Tarrenz. Es riecht wunderbar nach Holz. Es liegen auch Holzstücke da herum. Man sieht, du bist da schwer beim Arbeiten. Kannst du uns mal erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass du Tag für Tag eigentlich nichts anderes machst als Krampusmasken schnitzen?
Es war so, dass ich als kleiner Bub in Tarrenz eine Maske mir selber gekauft habe von einem regionalen Schnitzer, der mittlerweile leider schon verstorben ist. Und die war sehr relativ einfach gehalten, die Maske. Und da habe ich auch Spaß zu meiner Mama gesagt, das würde ich, glaube ich, auch noch so schaffen. Und dann hat sie das sich zu Herzen genommen und hat mir das dann zu Weihnachten, habe ich dann ein großes, schweres Paket gekriegt und dachte, was ist jetzt da drinnen? Dann habe ich es aufgerissen, da war ein Stück Holz drinnen und ein paar Schnitzmesser dazu. Und dann hat sie gesagt, das ist Zirbenholz und ich soll doch bitte einmal das probieren. Und wenn es mir gefällt. Und dann habe ich es einfach wirklich mit meinem Opa nur dazu mal die erste Maske probiert und das war nicht so schlecht und das hat mir gut gefallen und dann habe ich noch eine probiert und so ist das eigentlich aus einer Flussklasse, was ich jetzt aus Spaß gesagt habe, ist das dann wirklich zum Hobby geworden und dann habe ich immer mehr und mehr geschnitzt und irgendwann hat mir das so gefallen, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte das jetzt probieren, hauptberuflich machen und das hat mich eigentlich nie gereut, dass ich das gemacht habe.
Wie entsteht denn so eine Krampusmaske eigentlich?
Also die Krampusmasken werden generell aus Zirbenholz oder aus Lindenholz geschnitzt. Es fängt an, dass man das Holz herrichtet mit der Motorsäge, dass man sich das schönste Holz raussucht, möglichst ohne viele Äste, möglichst trockenes Holz. Und das wird dann zuerst grob mit der Motorsäge vorgeschnitten. Und dann wird es immer feiner mit zuerst groben Schnitzeisen und dann mit feineren Schnitzeisen immer feiner ausgearbeitet. Und zum Schluss wird die Maske oder die Larve, wie es bei uns da heißt, geschliffen und mit Schleifpapier. Und wenn sie außen fertig ist, dann wird sie umgedreht und dann ausgenommen, nennt man das, also von hinten ausgehöhlt. Dann werden die Hörner montiert. Die Hörner sind meistens von nicht jagbaren Tieren traditionell, aber es gibt mittlerweile auch afrikanische Hörner und durch die Bank auch Kunststoffhörner gibt es zum Teil. Also man kann sich da alle möglichen Sachen aussuchen. Und wenn die Hörner montiert sind, dann wird die Maske gefasst, also angemalt, gefasst heißt das eigentlich. Und dabei wird die Maske zuerst grundiert und dann mit Acryl oder Ölfarben, je nachdem, wird sie angemalt. Wenn sie fertig angemalt ist, dann kann man noch je nach Form der Maske Kopffell drauf oder Helm oder Schnalle werden noch montiert, dass man sie dann gut am Kopf befestigen kann.
Ja, spannend. Wir haben draußen schon ein paar von deinen Werken gesehen. Die schauen sehr unterschiedlich aus. Also die Einflüsse, die du da verarbeitest, vom traditionellen Krampus, den man mit dem Nikolaus sieht, bis zu Figuren, die dann eher so aus Filmen bekannt vorkommen. Was für Masken entstehen denn da hier in deiner Werkstatt?
Grundsätzlich schnitze ich hauptsächlich Krampusmasken, von traditionellen Masken bis zu den moderneren, bis zu den wilderen Masken mache ich eigentlich alles. Das ist hauptsächlich Kundenwunsch. Und ja, wie du schon gesagt hast, es ist mittlerweile viel von Filmen inspiriert. Aber es ist auch immer noch der traditionelle Krampus, wie man auf dem Nikolaussackerl vorne drauf sieht mit der langen roten Zunge, ist auch immer noch up to date. Also man kann da wirklich ein breites Spektrum sehen, was es da heutzutage gibt an Masken, ja.
Welche Figuren, die man vielleicht kennt, hast du denn da schon nachgeschnitzt für deine Kundinnen und Kunden?
Oh, also da gibt's, also ich habe nicht nur Krampusmasken geschnitzt, sondern auch für andere Bräuche geschnitzt. Und da haben wir wirklich, also vor Herr der Ringe sind einige Sachen dabei gewesen, was jetzt mit Krampus nicht wirklich was zu tun hat, aber wo die Kunden einfach als Vorlage haben wollten. Diverse Internetfilme, was es gibt, Internetfotos, was herumgeistern. Also die Kunden kommen daher, zeigen mal ein Foto und wollen halt angelehnt an diese Vorlage, wollen sie oft Masken. Und da versuche ich das halt irgendwie dann umzusetzen, dass die Kunden zufrieden sind, ja.
Inwiefern unterscheiden sich denn deine Masken von anderen Masken? Worauf achtest du besonders?
Also ich bin immer mit dem Ansatz an die Schnitzerei gegangen, dass es möglichst realistisch sein sollte. Und ich habe immer versucht, die Anatomie vom Mensch irgendwie noch reinzubringen in die Maske, dass es nicht eine Fratze ist. Weil wenn man jetzt gewisse Proportionen, die das menschliche Gesicht hat, extrem verzerrt, dann ist das nicht mehr gruselig, sondern ist einfach als Fratze sofort zu erkennen. Und meine Intention ist beim Schnitzen einfach, dass ich sage, das sollte möglichst realistisch ausschauen. Und durch das wird es dann auch relativ furchteinflößend. Und das ist mein Ansatz. Und ich habe auch früher, ich sag mal, Anatomiebücher studiert und Anatomiebücher angeschaut und mir vom Gesicht, von Zähne und von Kiefer und wie die ganze Anatomie des Gesichtes ist, hat mich immer interessiert. Und ich versuche das auch ein bisschen einfließen zu lassen in die Masken. Also ich nehme das, die menschliche Anatomie, das menschliche Gesicht und erweitere das dann und verzerre das ein bisschen, aber nicht so extrem, dass es als Fratze ist, weil sonst wirkt die Maske nicht.
In deinem tollen Buch mit deinen vielen verschiedenen Masken, die du schon gemacht hast, da sind auch Frauenmasken dabei. In Tirol sind ja traditionell Männer in den Krampuskostümen. Das ist nicht mehr so. Auch Frauen begeistern sich für diesen Brauch und machen mit.
Ja, es ist mittlerweile so, dass in vielen Gruppen, oder es gibt zum Teil auch Gruppen, die nur aus Frauen bestehen, aber es gibt in vielen Gruppen auch die Möglichkeit, dass Mädels und Frauen mitgehen dürfen. Das ist überhaupt kein Problem. Die haben oft eigene Frauenmasken dann mit weiblicheren Zügen und auch eigene Gewänder. Und die sind da absolut willkommen und dürfen da mitgehen. Natürlich nicht bei allen Vereinen. Manche Vereine wollen das noch nicht. Das sind traditionellere Vereine, da wäre das nicht möglich. Aber es gibt sehr viele Vereine, wo auch Frauen und Mädels mitgehen dürfen.
Ja, das sagt Miguel Walch, unser Maskenschnitzer aus Tarents. Ich finde es interessant, dass es einfach ein Brauch ist, der sich so weiterentwickelt und lebt. Und der Miguel, haben wir gehört, hat seine Masken inzwischen auch schon nach Übersee geschickt.
Genau, also wer den Krampus in Tirol erleben will, aber sich schnell gruselt, für die haben wir einen Tipp. Und zwar gibt es sogar ein Krampusmuseum, und zwar in Kitzbühel.
Und wer es traditioneller und vielleicht auch ein bisschen lieblicher mag, dem sei vielleicht Innsbruck ans Herz gelegt. Da gibt es einen traditionellen Nikolausumzug, wo halt auch ein paar Krampusse dabei sind.
Genau, gibt es in vielen Tiroler Gemeinden den Krampus mit dem Nikolaus und ein paar Engeln. Das balanciert sich wieder ein bisschen aus.
Sonst gibt es noch natürlich viele richtige Shows mit Feuerwerk und Pyrotechnik und Musik an vielen, vielen Stellen und Orten in Tirol. Natürlich, ich muss jetzt wieder mal für meine Heimat sprechen, am coolsten ist es schon im Tiroler Unterland mit den dommelten Bärsteln.
Ja, und wo ihr unterwegs seid, ihr könnt die passenden Orte heraussuchen. Wir haben den Link zu allen Krampusläufen in Tirol in den Shownotes für euch hinterlegt.
Und noch ein letzter Tipp, Lisa, weil wenn es wer gar nicht erwarten kann, es gibt im Internet wirklich, wirklich viel Footage von Bärten und Krampus. Ganz oft haben die Gruppen und die Pässe ja ihre eigenen Filme mit und machen dann Kurzvideos, richtige Kunstwerke. Also sucht mal auf YouTube danach.
Ja, und welchen Tiroler Brauch sollen wir uns als nächstes anschauen?
Schreibt uns doch eine Nachricht an info@tirol.at und lasst uns wissen, welchen Brauch wir mal ein bisschen tiefer beleuchten sollen.
Inzwischen schöne Krampus-Saison.
Vielen Dank.